Das wundert mich immer wieder, dass er doch so viele auch junge Leute anzieht oder eher dann ältere, die ein bisschen nostalgisch sind. Praktisch jeder Schweizer Haushalt hat ein Poster von Serantini im Schlaf oder Wohnzimmer.
Herzlich willkommen bei Die Sucht zu sehen, dem Griesbach-Podcast. Alle zwei Wochen sprechen wir hier mit Menschen, die etwas in der Kunst oder über sie zu sagen haben. Diese Woche zu Gast ist die Schweizer Kunstmanagerin Diana Segantini. Wie der zusätzliche Standort der Art Basel Paris in der Schweiz aufgenommen wird, wie jetzt in Zeiten der Krise die Stimmung im Schweizer Kunstbetrieb ist und was es bei all dem bedeutet, das Erbe ihres berühmten Großvaters zu bewahren, all das erzählt uns Diana Segantini jetzt. Herzlich willkommen in Folge 100 von Die Sucht zu sehen.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Frau Segantini, Sie leben in Lugano und sind eine feste Größe in der Schweizer und auch in der europäischen Kunstszene. Und zwar gleich aus mehreren Richtungen und Perspektiven. Ich würde Sie also bitten, uns zunächst einmal Ihren Werdegang zu schildern.
Ganz herzlichen Dank. Ja, im Moment bin ich gerade in meinem Zuhause in Lugano, aber ich lebe ja zwischen Lugano und Maloja. Und Maloja, das ist im Bergell und auch im Engadin, da bin ich aufgewachsen. Also ich bin in einem Künstlerhaus aufgewachsen. Mein Urgroßvater war Giovanni Segantini, mein Großvater Gottardo Segantini, beides Künstler des Lichts. Und ich hatte das Privileg, in einem sehr offenen und vertrauten Heim in den Bergen aufzuwachsen, mit einer norwegischen Mutter und einem italienischen Vater. Von dem her habe ich Kunst und Kultur eigentlich schon im DNA, aber wir sind immer auf einer sehr natürlichen Art und Weise mit dem aufgewachsen. Wie das halt so ist, wenn man in den Bergen aufwächst, dann muss man auch raus in die große Welt, und das habe ich auch gemacht mit großer Freude, weil wir schon als Kinder auch sehr viel gereist sind und die Neugier auf Neues immer da war. Und eigentlich habe ich zuerst in Genf studiert, internationale Beziehungen und auch im Nebenfach Kunstgeschichte. Aber ich habe gesagt, also ich muss jetzt da nicht noch Kunstgeschichte studieren, wenn ich mit dem schon aufgewachsen bin. Also mich hat immer die Praxis eigentlich interessiert.
Ja.
Aber danach bin ich doch in London gelandet und habe in Kunstgalerien gearbeitet und habe noch eine Spezialisierung in Medien gemacht, also Radio Broadcasting und Dokumentarfilme, also von dem her das ganze Storytelling, das ist eigentlich so wie ein roter Faden in meinem Werdegang, aber hatte eigentlich dann keine Lust mehr auf die Kunstwelt, das war mir damals so oberflächlich und der ganze Kunstmarkt, das war nicht so mein Ding, und darum bin ich dann die nächsten Jahre eher in den internationalen Organisationen dann weitergegangen. Ich war fünf Jahre lang Delegierte des Internationalen Roten Kreuzes und hatte das Glück, als erste Mission gleich in Damaskus, also im Middle East, im Mittleren Osten zu beginnen. Und da habe ich auch Arabisch gelernt, und da hat sich eigentlich eine ganz neue Welt für mich aufgemacht. Sie haben gesagt, eben in der Kunstwelt in der Schweiz und in Europa. Aber eigentlich fühle ich mich auch sehr, sehr wohl und fast zu Hause im Nahen Osten, im Mittleren Osten, also im arabisch sprechenden Raum. Habe mit dieser Kultur eine große Affinität und habe dann auch später meinen Doktor in arabisch-islamischen Wissenschaften und Kulturen gemacht. Das so in a nutshell zu meinem Werdegang. Ich bin dann wieder mehr in die Produktion der Dokumentarfilme im Nahen Osten wieder reingerutscht und später dann eher durch die Stiftung Weltethos von Hans Küng viele Projekte im interkulturellen Bereich betreut und da eigentlich immer mehr in Kunst- und Kulturprojekte, die mich fasziniert haben. Und später bin ich dann, habe ich meine Agentur gegründet, Segantini Unlimited, die ich wieder reaktiviert habe nach den ganzen Stationen. Da mache ich vor allem eben Kunst- und Kulturevents, viel Produktion, Kommunikationsarbeit, Philanthropie ist auch ein wichtiger Teil meines Lebens.
Ja.
Und danach wurde ich dann als Kulturchefin im Schweizer Radio und Fernsehen gewählt. Eben darum bin ich nach Lugano gekommen. Ich bin fast so weit. Ich will es auch nicht zu weit treiben. Und so bin ich nach Lugano gekommen. Und hier war ich 7 Jahre lang eben Kulturchefin beim Fernsehen und Radio.
Yeah.
Und später dann 3 Jahre in Saudi-Arabien, wo ich eines der größten Kulturprojekte initiiert habe, aufgezogen habe und dann mit Covid dann wieder in die Schweiz zurück. Und seitdem bin ich selbstständig und eben mit ganz verschiedenen Hüten in der Kunst und Kultur tätig.
Aber voilà. Wirklich.
In a nutshell.
Eine sehr große Nutshell. Sie sind auch im Advisory Board der Engadin Art Talks. Worin besteht Ihre Arbeit da?
Ich bin frisch gewählt eigentlich, erst seit wenigen Wochen, und das macht mir natürlich sehr, sehr Spaß, weil das wirklich meine Wurzeln sind im Engadin. Also ich bin sehr oft und sehr gerne im Engadin, nicht nur eben um das eigene Kulturerbe von Segantini aufrechtzuerhalten, sondern auch mit den verschiedenen Kulturplayern da aktiv zu sein. Darum ist meine Rolle im Board alles noch zu definieren, aber es ist natürlich ein sehr toller Board mit Kolleginnen und Kollegen aus der ganzen Welt, die doch einen starken Bezug ins Engadin haben. Und ich denke, der Approach von den Engadin Art Talks, eben da die verschiedenen Künste zusammen zu kriegen und tolle Leute und tolles Publikum ins Engadin zu bekommen, jedes Jahr im Ende Januar. Das ist ein Herzprojekt, das ich schon immer als Zuhörerin, Zuschauerin mitverfolgt habe. Und vor ein paar Wochen hat mich eben Christina Bechtler, die Initiantin und Gründerin des Art Talks, gefragt, ob ich da nicht auch im Board mitwirken will. Und das macht bis jetzt sehr großen Spaß. Und wir werden sicher noch bis Januar weitere Ideen entwickeln können zusammen.
Weil das ja alles noch nicht genug ist, kuratieren Sie außerdem Kunstausstellungen in der Schweiz und im Ausland, zuletzt Segantini in der Fondation Bayerle. Sie haben es schon gesagt, Sie sind die Urenkelin eines großen Künstlers, nämlich des Landschaftsmalers Giovanni Segantini. Er ist leider sehr früh gestorben, mit Anfang 40. Erzählen Sie uns ein bisschen von ihm und was ihn so besonders machte, wofür er stand.
Ja, eben, ich habe ihn ja knapp verpasst, er ist 1899 gestorben, aber tatsächlich meinen Großvater Gotardo habe ich knapp verpasst, er ist 74 gestorben und ich bin ein paar Monate später auf die Welt gekommen. Also natürlich wurden in der Familie sehr viele Geschichten erzählt über meinen Urgroßvater, über auch meine Urgroßmutter Bice Bugatti, die seine Lebenspartnerin war. Das sind unglaubliche Geschichten, sehr berührende Geschichten. Sie kennen ja seine Biografie. Er ist eine sehr schwierige Kindheit, hat die Mutter mit 5 Jahren erst verloren, ist eigentlich als Straßenkind in Mailand aufgewachsen und hatte eine sehr harte Jugend. Aber dieses Talent fürs Malen wurde zum guten Glück früh entdeckt und konnte somit die Accademia della Brera in Mailand besuchen und ist so zum Malen gekommen. Und ziemlich schnell wurde er zum Superstar der italienischen Maler, ist dann hat schon früh erkannt, dass er den Kontakt zur Natur brauchte, ist dann mit seiner Lebenspartnerin zuerst in die Brianza und erst später in die Schweiz übergesiedelt, weil er seine Lebensmission war, mehr Licht, mehr Luft, mehr Reinheit in seine Bilder zu bringen. Und das war eigentlich auch seine Lebenseinstellung, eben die Nähe zur Natur ist wichtig, verschiedene Grundwerte, Leitfaden fürs Leben wie Großzügigkeit, Respekt und Toleranz, all diese Sachen sind mir eigentlich in die Wiege gelegt worden. Und man sagt, dass er auch trotz einer schwierigen Kindheit ein unglaublich gütiger Mensch war, sicher auch irgendwo hart und hartnäckig, sicher stur. Ich bin selber aus den Bergen und da kommt die Sturheit.
Das stimmt also, ja.
Das ist so. Ein Bündner grinnt, sagt man bei uns. Und da hilft natürlich mit die Wikingermutter auch noch ein bisschen dazu.
Ja.
Nein, und ich denke eben, um auf Ihre Frage zurückzukommen, wie das ist eben mit dem Werk von Segantini. Wie gesagt, ich habe verschiedene Ausstellungen kuratiert, eben bei Bajala. Das war natürlich das Nonplusultra. Das war meine erste und größte Erfahrung. Danach kam ja Palazzo Reale in Mailand. Und ich werde jetzt auch 2026 eine große Ausstellung in Frankreich, in Paris auch wird aufkommen. Aber Details sind noch nicht bekannt und das kommt dann.
Ja.
Aber lassen sich überraschen, ja, hoffentlich. Ich denke, Giovanni Segantini hat heute noch einen unglaublichen Zeitgeist getroffen, der heute noch relevant ist. Darum ist er noch in aller Munde, oder besser gesagt, ist auch ein bisschen mit der Zürich- oder Bayer-Ausstellung wiederentdeckt worden, vor allem in der Kunstwelt. Also in den 20er Jahren bis etwa so 60er, 70er Jahren war er eher so ein bisschen als Blut und Boden oder kitschiger Landschaftsmaler leider abgestempelt. Aber ich denke jetzt, und vor allem auch nach Covid, sind seine Themen, die heute wieder sehr relevant sind, also näher zur Natur, Ehrfurcht der Natur, das Tierleben, die Mutterschaft, all diese Beziehungen, die heute doch so wichtig wieder sind, die sieht man in seinen Bildern. Und einfach eben dieses Licht, das da rauskommt, ich glaube, das berührt doch viele Menschen und das freut mich, weil wir haben ja auch einen kleinen Verein in Maloja. Und da machen wir kleine Ausstellungen bei uns im Atelier in Maloja und wir leben ja immer noch im Haus. Und das soll auch, sagen wir, so als kleines privates Museum weitergeführt werden. Das große Museum ist ja von der Gemeinde St. Moritz, wird das geleitet. Da hat man eigentlich alles innerhalb von 15 Kilometern, hat man die ganze Segantini-Welt im Engadin. Darum ist mir auch die Bodenständigkeit und meine Heimat so wichtig, um dann eben auch die Brücke zu schlagen in die große, weite Welt. Und Segantini hat da sicher auch geholfen.
Ja. Woher kommen die Besucher und welche Fragen haben sie?
Die Besucher kommen eigentlich aus der ganzen Welt, also von Japan. Es gibt ja viele tolle Bilder in Japan, also da ist er sehr, sehr bekannt und geliebt. Es kommen viele Europäer, weil eigentlich jedes europäische Land hat ein Segantini-Bild in den großen Museen oder natürlich auch sehr viele Schweizer, aber eigentlich aus ja, ganz verschiedenen Lebens- und Altersbereichen. Und das wundert mich immer wieder, dass er doch so viele auch junge Leute anzieht oder eher dann ältere, die ein bisschen nostalgisch sind, weil in Schweizer Lehrbüchern waren da auch diese Bilder von Ave Maria Trasbordo und praktisch jeder Schweizer Haushalt hat ein Poster von Segantini im Schlaf- oder Wohnzimmer. Das sind so ein bisschen die Nostalgiker, aber es sind doch auch viele junge Leute oder wir arbeiten auch mit Schulen, also wir haben auch Schulklassen. Und für mich ist diese Mediation eigentlich sehr, sehr wichtig und ich bin immer wieder positiv überrascht, wie viel Interesse eigentlich da ist für einen Maler, der eigentlich sehr zurückgezogen gelebt hat im Engadin, weil er eben Bilder produzieren oder malen wollte in der Natur.
Ich habe nur mal ein Bild gesehen von seinem Haus. Das ist wirklich, ja, eben sein Haus. Und es ist alles auch noch so, wie er dort gelebt hat, oder?
Genau, also da bin ich meinen Eltern extrem dankbar, dass sie das eigentlich so belassen haben. Wir als Familie, das muss ich immer wieder betonen, wir haben ja keine Werke von Giovanni Segantini, wie Sie gesagt haben, er ist mit 41 gestorben, war schon dann weltberühmt und von dem her kamen die großen Sammler oder Museen und haben eigentlich alle Bilder direkt verkauft. Das Wenige, das in der Familie geblieben ist, musste verkauft werden, weil mein Großvater musste die drei Geschwister und die Mutter über die Runden durchbringen. Also von dem her haben wir leider keine Bilder mehr in der Familie, aber wir haben zum Beispiel die ganzen Bugatti-Möbel. Das war ja der Bruder von Bice Bugatti, Carlo Bugatti, der große Ebanist. Und die meisten kennen die Söhne. die noch berühmter sind, Ettore Bugatti, die Autos gemacht haben, und Rembrandt, der diese wunderbaren Tierskulpturen gemacht haben. Ja, also die Möbel sind noch da und ein paar kleine Arbeiten von Rembrandt. Aber sonst ist alles genauso geblieben, wie es eigentlich war. Und ich durfte jetzt auch letztes Jahr ein Buch mit Skira herausgeben, mit wunderbaren Fotos von Gabriele Heidegger, die eine sehr spezielle, ein spezielles Auge mit ihrem künstlerischen und fotografischen Auge da aufgenommen hat. Und das ist jetzt letztes Jahr rausgekommen.
Sehr schön. Dann ist es aber immer noch nicht genug mit Ihren Tätigkeiten und Talenten und Fertigkeiten. Die Art Basel führt Sie als VIP Representative. Worin besteht Ihre Tätigkeit da?
Also da geht es eigentlich darum, Art Basel hatte das Glück, um verschiedene VIP-Representatives auf der ganzen Welt zu haben. Und ich bin eben für die Schweiz, Österreich und Liechtenstein zuständig. Natürlich kleine, aber wichtige Märkte in der Kunstwelt. Und da habe ich das Glück, eigentlich große und kleine Sammler zu betreuen. Und da spielt natürlich auch die Mediation eine sehr große Rolle, und das ist das, was mir Spaß macht und mir auch liegt. Also es geht darum, eben diese Sammler nicht nur an die Messe zu bringen und sie mit den Galerien zu vernetzen. Das ist natürlich klar, dass die Galerien immer wieder interessiert sind, spezielle Sammler an Stand zu haben und natürlich auch ab und zu was zu verkaufen. Aber es geht nicht nur ums Transaktionelle, sondern dass man wirklich die Kunstwelt, den Kunstmarkt diesen Leuten vermittelt. Also eigentlich sehe ich mich als Mediatorin zwischen Kunstsammlern, Institutionen und den Galerien. Also von dem her, da diesen Dialog zu führen. Es gibt auch viele neue Sammler, die vielleicht nicht so viel Kenntnis haben der Kunstwelt. Und das ist das Schöne, dass man anhand der Messe und vor allem an der Messe in Basel, wo man eigentlich alles zu Fuß machen kann, dass man da wirklich die Zusammenhänge in der Kunstwelt aufzeigen kann. Leute, die zum Beispiel, ja, ein Matisse suchen zum Kaufen, dann sage ich, okay, diese drei Galerien hätten ein Matisse, gehen wir da mal anschauen. Aber eben Matisse ist nicht nur die blaue Periode oder das ist ein bisschen abstrakt, es ist was ganz auch ganz was anderes. Also lass uns zur Fondation Bayerler gehen, wo jetzt gerade diese wunderbare Matisse-Ausstellung ist. Und da kann man eben ganz andere Werke auch entdecken. Also all diese Zusammenhänge aufzeigen, das ist eine meiner wichtigsten Rollen. Natürlich kommt da auch sehr viel Praktisches, also viele Leute, die einfach nur ein VIP-Ticket wollen, and that's it. Also ich habe viermal im Jahr ganz viele neue Freunde, zwei Wochen lang, und dann verschwinden sie wieder. That's part of the game. Aber ich nehme das eigentlich mit sehr viel, Leichtigkeit, aber doch Respekt, weil das ist ein schönes Netzwerk, das gepflegt wird.
Jetzt ist die Weltlage derzeit turbulent, to say the least. Nimmt man das auch in der Schweizer Kunstwelt wahr? Ja, natürlich nimmt man das so wahr, aber ist es eine große Herausforderung oder zumindest Anlass für gedrücktere Stimmung?
Ja, absolut. Also das merkt man überall. Eben die Weltgeschichte, also jetzt spätestens seit vorgestern auch noch, ist wirklich bedrückend, und mit diesen Konflikten und Kriegen.
Die vorgestern meinen Sie die Wahl Trumps, nehme ich an.
Auch, ja. Genau. Das ist ja auch etwas, was zurücken kann. Aber eben, ich will jetzt mehr sagen, ich habe ja leider vor in den 2000er auch den offenen Krieg in Gaza erlebt. Ich war in Jerusalem, ich war in Tel Aviv. Also ich habe all diese Konflikte als humanitäre Akteurin miterlebt, leider. Und leider ist man da gar nicht weitergekommen, auch mit Dialog nicht. Wir haben andere Konflikte und ganz, ganz große Klimaprobleme. Das sind alles natürlich Sachen, die Kunstwelt auch erschüttern. Also man sieht, es ist alles viel langsamer geworden. Der Markt ist zwar noch relativ up and running, aber viele Leute wollen da in diesen wirtschaftlich auch schwierigen Zeiten natürlich nicht so viel ausgeben.
Klar.
Also man sieht es allgemein, es ist eine große Krise, eine große Ungewissheit da. Und ich finde, es ist auch eine Verantwortung der Kunstwelt, nicht nur dieses Halligalli, Art Basel, Fairs und Cocktails und Champagne, Klima,
ja.
Sondern auch eben diese Themen in der Kunst und durch die Kunst auch genauer anzuschauen und wieder auf die Werte in der Kunstwelt und in der Welt allgemein auch darüber zu sprechen und nicht dieses Oberflächliche, das doch zum Teil ein bisschen Oberhand bekommen hat. Also ich bin ja eben sonst immer noch sehr engagiert in Stiftungen, in der humanitären Welt. Eben in ein paar Stunden moderiere ich dieses Middle Eastern Summit in Lugano mit unserem Minister, der ja vor allem für Mediation und Diplomatie in der Schweiz bekannt ist. Und solche Themen sind für mich sehr, sehr wichtig.
Ja. Jetzt ganz neu ist ja die Art Basel Paris, die vor wenigen Tagen im Grand Palais stattfand. Sieht man diesen neuen Standort in der Schweiz eher vorsichtig oder als Bereicherung?
Genau. Also das war eine ziemliche turbulente Zeit, also vor allem als die Nachricht kam und auch in den letzten 2 Jahren. Also da hat sich vor allem die Kunstwelt in Basel sehr große Sorgen gemacht. Auch in der Schweiz haben sich da Galerien, Sammler mobilisiert, weil sie natürlich das als fast Frontalangriff für die Messe in Basel angeschaut hat. Ich würde da nur sagen, die Lage hat sich auf jeden Fall beruhigt. Mhm. Mein persönlicher Standpunkt ist, dass es zwar ganz, ganz verschiedene Messen sind. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass jede Messe, und das ist einfach dieser globale Trend, ist eigentlich ein bisschen mehr rückwärts oder besser gesagt mehr zum Regionalen. Und wenn jede Messe sich einfach auf die eigenen Spezifizitäten und die positiven Seiten rausschiebt, eben, ich habe ein paar gesagt aus Basel, klar, es ist eine kleine Stadt, ein bisschen verschlafen, aber eine unglaublich tolle Stadt von Mäzen, von Sammlern, von tollen Kunstmuseen, eine sehr vitale Kunstszene, wo man eben alles zu Fuß machen kann, wo alles beschaulich ist. Also da konzentriert man sich wirklich auf die Messe, wenn man diese Woche in Basel ist. In Paris ist diese Grandeur parisienne, die natürlich toll ist, aber natürlich ist das etwas ganz, ganz anderes. Also es war ein unglaublicher Rummel und auch wunderschön, endlich wieder im Grand Palais zu sein. Das war wirklich wunderschön. Aber natürlich, ich sage immer, in Paris hat so viele Distraktionen, also so viele Ablenkungen. Da kamen die Leute zum Teil einfach einen halben Tag oder einen Tag an der Messe und dann gehen sie in die großen Museen oder Opernhäuser oder gute Restaurants. Es ist natürlich eine so unglaubliche Weltstadt. Also ich denke, das ist keine Konkurrenz. Und ich sage immer, das ist doch die Muttermesse Art Basel in Basel.
Frau Segantini, wir kommen auch schon zum Ende unseres Podcasts. Ich möchte auch Ihnen gern die beiden Fragen stellen, die wir hier all unseren Gästen in diesem Podcast stellen. Zunächst, welches ist Ihr Lieblingsmuseum?
Fondation Bayerler. Ganz, ganz klar. Es ist und
wie
bleibt
aus der Pistole
in meinem
geschossen.
Herzen. Ja, ja, ja. Das ist einfach ein so magischer Ort, nicht nur architektonisch mit Renzo Piano, landschaftlich, aber auch von tollen Leuten geführt. Also Sam Kellam und sein Team macht das mit so viel Herzblut, mit so viel Menschlichkeit, mit so viel Innovation und Professionalität. Also ich fühle mich da immer zu Hause, auf jeden Fall.
Und zu guter Letzt, Sie dürfen sich jedes Kunstwerk auf dieser Welt aussuchen. Für welches entscheiden Sie sich?
Was? Eben, Segantini wäre zu kitschig. Ich war ja gerade in Paris und ich glaube, ich habe es wieder entdeckt. Und das ist ein wunderschönes Blumenbild von Berthe Morisot, Le Bougainville. Und das ist ein wunderbarer Garten, also mit wunderbaren Blumen. Und das liebe ich.
Ja, sehr farbig wahrscheinlich.
Genau.
Ja. Frau Segantini, dann danke ich Ihnen sehr für dieses schöne Gespräch.
Danke Ihnen und danke für die Einladung.
Das war Folge 100 von Die Sucht zu sehen. Wir sind sehr glücklich, dass Sie uns immer noch so gerne zuhören, freuen uns schon wieder auf unsere nächsten Gäste und natürlich auf Sie. In 2 Wochen neu auf griesebach.com und überall, wo es Podcasts gibt.